In dieser Folge darf ich mit Ingo Weber sprechen. Warum ich mich auf diese Folge besonders gefreut habe, hat einen einfachen Grund. Ingo Weber hat zweimal in seinem Leben das gemacht, was Wolf und ich gerade mit Radial tun, nämlich eine erfolgreiche Unternehmensberatungsgesellschaft im Bereich Finance aufzubauen. Heute ist Ingo nach dem Exit seiner beiden Unternehmen, der FAS AG und der PAS AG, als Venture Capital Bereich Investor im Bereich neue Technologien entlang der CFO-Agenda tätig. Entsprechend ist er nicht nur unglaublich erfahren als Unternehmer und dahingehend, was die Unternehmensberatung im Finance-Bereich heutzutage umtreibt, sondern weiß auch, welche technologischen Neuheiten im Bereich der CFO-Agenda zu erwarten sind. Seid daher gespannt auf ein tolles Unternehmergespräch. Viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zu Finance Data People, dem Podcast für Private Equity, Deals und Corporate Finance. Mein Name ist Sascha Hagenmüller und ich bin Co-Founder und Managing Director der Radial Consulting Group, einer Boutique für Finance- und Transaktionsberatung, die eingefahrene Denkmuster hinterfragt und neue Standards setzt. In diesem Podcast sprechen wir über aktuelle Herausforderungen im Dealmaking, identifizieren konkrete Werthebel und schauen hinter die Kulissen der Finanzwelt. Ihr lernt außergewöhnliche Unternehmerpersönlichkeiten und spannende Geschäftsmodelle kennen und bekommt ehrliche Einblicke, die inspirieren. Viel Freude beim Zuhören und Zuschauen. Herzlich willkommen, lieber Ingo.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ich weiß jetzt gar nicht, was ich dem Podcast für eine Überschrift geben soll. Man könnte sagen, irgendwie Venture Capital, man könnte sagen Unternehmertum, man könnte sagen irgendwo Finanzberatung. Deswegen denke ich, wir machen mal einen kurzen Querschnitt durch deinen beeindruckenden Lebenslauf und schauen mal, was wir da so für Essenzen rausziehen können, die die Zuhörer spannend finden. Ich hoffe, das ist für dich in Ordnung.
Passt perfekt für mich.
Perfekt, dann starten wir mal in den 90er Jahren. Da hast du bei Arthur Andersen ein paar IPOs begleitet. Wie kam es dazu? Was war da so spannend in der Zeit?
Ja, sehr gerne, ja. Also genau, in den 90er Jahren, ja, ich sage immer, manchmal, wenn sag ich habe im letzten Jahrtausend angefangen zu arbeiten, dann schauen mich die Leute immer so verständnislos an und fangen dann so zurückzurechnen und sagen, gut, es war halt das letzte Jahrtausend, ist tatsächlich so. Ja, ich habe Anfang 96 bei Arthur Andersen angefangen in der Mittelstandsberatung. Warum Mittelstandsberatung? Weil ich mich damals auch nicht entscheiden konnte, ob ich in die Audit gehe oder in die Tax oder ins Consulting. Und die Andersen Mittelstandsberatung hat eben alles drei angeboten. Wenn man ehrlich ist, der Schwerpunkt war Audit, ein bisschen Tax und Consulting war so überschaubar. Und irgendwann mal Ende 96, Anfang 97 kamen da so kleine börsennotierte Unternehmen dann durch die berühmte Arthur Andersen Tür, die an die Börse gehen wollten und so Software-Internet-Zeug gemacht haben. Und man wusste nicht so richtig, was macht man mit denen. Das waren eigentlich Prüfungsmandate, aber von der Größe waren es viel zu klein für die Audit. Und dann sind die in der AMB, in der Mittelstandsberatung gelandet und mussten da eben dann nach diesen IAS damals noch, International Accounting Standards und US GAAP, eben bilanzieren. Und wir haben denen dann geholfen bei der Erstellung der Bilanzen und gleichzeitig der Prüfung. Da war man, glaube ich, historisch nicht so ganz trennscharf. Ich weiß noch, meinen ersten US GAAP Abschluss, wo ich den Mandanten geholfen habe, den zu erstellen. Da saßen wir dann beim Mandanten, hatten sie auf der linken Seite den HGB-Abschluss, auf der rechten Seite gab es so ein Buch von KPMG, so wie bilanziert man nach US GAAP, eine Seite POC, und dann hat man so diese eine Seite POC gelesen, hat es dann versucht, so in Excel abzubilden. Also war eine wilde Zeit. Die Amerikaner haben dann auch irgendwann mal mitbekommen, also die Amerikaner von Andersen, dass wir in Deutschland da fleißig IFRS und oder IAS war es damals noch in US GAAP Abschlüsse erstellen und gleichzeitig testieren. Die sind ein bisschen nervös geworden, was so altes Prinzip, es gibt nichts, was der deutsche Wirtschaftsprüfer nicht kann. Ja, also wir haben dann auch die Abschlüsse immer unterschrieben mit CPA, ja, weil das war für uns die Übersetzung als Wirtschaftsprüfer, ja. Hat er natürlich mit dem CPA, dann dem Amerikanischen, auch weniger was zu tun. Und die haben das dann immer mitbekommen, dass die Deutschen da fleißig US GAAP Abschlüsse unterschreiben und haben dann ihre Teams quasi aus Chicago dann von der Grundsatzabteilung nach Deutschland geflogen und mal sich die US GAAP Abschlüsse angeschaut und die waren dann auch nicht so 100%, wie sie sein sollten, aber das war so der Beginn der Zeit bei Arthur Andersen. Und ich habe dann gekündigt auf den 30.09.99, manche Daten merkt man sich aus welchen Gründen auch immer, Und mein späterer Gründungspartner, der Peter Leifried, witzigerweise auch am selben Tag. Wir wussten es aber beide nicht voneinander. Ja. Also sind am selben Tag quasi zu unserem Partner gelaufen, haben gesagt, wir haben jetzt da was Besseres vor. Der Partner hat dann 2 Wochen später auch gekündigt, weil er es ein bisschen blöd fand, dass seine beiden Projektleiter da kündigen. Okay. Der ist damals CFO geworden bei web.de, also auch im neuen Marktunternehmen. Mein Gründungspartner Peter Leifried ist nach St. Gallen gegangen zum Promovieren. Ich habe bei meinem Vater in der mittelständischen Steuerberatungskanzlei mitgearbeitet und gleichzeitig haben wir beide als Freelancer für Anderson noch gearbeitet, mhm, und da unsere Mandate weiter betreut. Bei meinem Vater in der Kanzlei war das dann schon ein harter Schnitt. Also man hat einerseits diese dynamischen Tech-Heavy IPO-Unternehmen im Software-Internet-Business gehabt mit vielen jungen Leuten. Und bei meinem Vater in der Steuerberatungskanzlei, dann der Maschinenbauer irgendwo im Badischen mit überschaubarer Dynamik und das Anlagevermögen tatsächlich noch auf Karteikarten. Und wir haben dann weiterhin eben für Anderson, die diese Internet-Software-Unternehmen betreut, in Süddeutschland. Wir haben uns dann im Frühjahr 2000 wieder getroffen, Peter Leifried und ich, und saßen dann halt zusammen und haben uns überlegt, also das, was wir irgendwie für Anderson als Freelancer machen, ja, warum machen wir das nicht in einer eigenen Firma? Gab dann noch 2 weitere Kollegen, einer war bei PwC, einer war bei KPMG, und wir wollten dann da gemeinsam eine Firma gründen. Haben dann auch lange über den Firmennamen nachgedacht. Am Ende sind wir dann bei FAS rausgekommen, Financial and Accounting Services, beziehungsweise ursprünglich hieß sie dann mal F.A.S. Financial and Accounting Services Aktiengesellschaft. Mhm. War ein bisschen lang, haben wir dann irgendwann mal abgekürzt auf FAS AG. Und dann kannst du dir vorstellen, wenn 4 Wirtschaftsprüfer um so einen Tisch rumsitzen, also wirklich um den berühmten Küchentisch bei mir in der Wohnung, und über eine Firmengründung diskutieren, welche Themen da im Vordergrund stehen, nämlich die Risiken und was alles schiefgehen kann. Und wir haben dann gesagt, wir machen jetzt einfach einen Termin beim Notar zur Gründung von der AG, und dann das Motto aus Man in Black, ja, erscheinen Sie, sonst weinen Sie, ja. Wir haben dann gesagt, also wer da ist da, und wer nicht da ist, ist ja nicht da.
Gegenseitiges Commitment.
Genau, und da waren dann eben Peter Leifried und meine Wenigkeit, wir haben dann die FAS AG gegründet, mit der Zielsetzung in Beratung von Unternehmen bei der Bilanzierung nach IFRS US GAAP, bei der Optimierung der Prozesse im Rechnungswesen und Controlling und bei M&A-Transaktionen.
Das heißt, ihr wart 2 Gründer dann damals?
Korrekt.
Das heißt, die anderen 2 sind nicht erschienen?
Korrekt.
Zu diesem besagten Tag, und es war dann im Frühjahr 2000.
So ist es, genau.
Okay. Ja. Und dann habt ihr einfach mal losgelegt sozusagen am
Markt. Da haben wir losgelegt. Ja, wir haben dann also parallel noch die Akademie für internationale Rechnungslegung gegründet, als Schulungsunternehmen für IFRS und US GAAP. Genau, sind damit mit unseren 3 neuen Marktunternehmen dann losgelaufen mit den Schulungen. War 2000 eine grandiose Idee, ja, Beratung von Unternehmen im IAS, USG-Bereich und Schulung. Ein Jahr später sah die Welt ganz anders aus, nämlich da ist der neue Markt dann zusammengebrochen. Unsere Mandanten hatten dann auch ein bisschen andere Prioritäten wie Kosten für Berater, beziehungsweise das war schon eine Priorität, aber eine, die man eben streichen konnte, ja. Also auf der Streichliste war das ganz oben. Das war so, muss ich sagen, auch in der Retrospektive das erste Mal, wo man so unternehmerisch schlucken musste, weil eben die Aufträge überschaubar waren, wenn überhaupt wir 1-2 Mitarbeiter auch gehen lassen mussten in der Probezeit, weil wir die einfach nicht auslasten konnten. Und in der Phase hat uns sicherlich die Akademie für internationale Rechnungslegung so ein bisschen gerettet. Warum hat sie uns gerettet? Weil 2002 die Vorgabe von der Europäischen Union kam, dass alle börsennotierten Unternehmen bis 2005 auf IAS damals noch immer umstellen mussten.
Ja. Wie habt ihr das vermarktet damals, die Weiterbildungsakademie? War das ein B2B-Geschäft oder war das ein B2C-Geschäft, wo sich Leute dann hingeschrieben haben?
War ein klassisches B2B-Geschäft, okay. Ja, mit so Broschüren drücken, eintüten, zur Post bringen, versenden. Und dann hoffen, dass möglichst viele Anmeldungen kommen. Die gingen dann auch nicht online, die Anmeldung, sondern klassisch noch per Fax. Ja, also Fax für die jungen Zuhörer und Zuschauer. Es gab mal so die Möglichkeit, Briefe quasi sich online zu schicken. Ja, und das nannte sich dann Faxgerät.
Und das hat dann so schnell funktioniert, dass da...
Ja, das war, also wir sind da halt in eine Marktlücke reingekommen, weil die börsennotierten Unternehmen halt wussten, dass sie ihre Mitarbeiter schulen mussten, dass die bis 2005 eben nach IFRS bilanzieren konnten und hatten dann Schulungen angeboten in Stuttgart, München, Berlin, Hamburg, Frankfurt, Köln. Mhm. Ja. Hatten als erstes, auch schöne Anekdote, haben wir die Schulung gelegt Freitag, Samstag, weil wir haben so als unternehmerischer Gedanke, haben wir gedacht, gut, der Mitarbeiter bringt so einen Tag vom Wochenende ein und der Arbeitgeber opfert so einen Tag. Das lief nur so semi. Okay. Und haben dann mal überlegt, woran es denn liegt. Und haben gesagt, vielleicht liegt es das daran, dass die Mitarbeiter diesen Tag am Wochenende nicht für die Weiterbildung opfern wollen. Und haben es dann eben auf Donnerstag, Freitag gelegt. Und erstaunlicherweise liefen dann die Seminare deutlich besser. Mhm.
Und weil du gerade meintest, ihr musstet dann Mitarbeiter schon gehen lassen. Das heißt, ihr habt relativ früh dann schon Leute eingestellt nach Gründung oder
für genau.
einen Zeitraum?
Genau, wir hatten im Prinzip, ich glaube, zur Gründung war unser Employee Number One, war Jürgen Diem. Ja, schöne Grüße an Jürgen Diem, ist jetzt noch immer quasi bei der Firma dabei, die inzwischen die PNS gekauft hat, CFGI. Ja, also es war unser Employee Number One, kam aus dem persönlichen Netzwerk. Ich glaube, das ist bei ganz vielen Unternehmen so, die frisch gegründet werden, dass man eben aus dem persönlichen Netzwerk die Leute sourced, weil sonst kennt das Unternehmen ja keiner. Das heißt, Initiativbewerbungen sind da überschaubar. Den zweiten Mitarbeiter müsste Uli Sommer gewesen sein, ist inzwischen bei Mazar. Schöne Grüße, Uli. Und den haben wir von Anderson mitgenommen. Da haben wir uns dann nicht so richtig Freunde gemacht, aber gut, so ist es im Leben. Und dann haben wir sukzessive am Ende hingen wir da abends und am Wochenende in irgendwelchen Internetportalen, die damals auch sehr überschaubar waren und von der Geschwindigkeit auch sehr überschaubar, was den Zugriff angeht.
Am Tisch,
ja. Genau. Und haben dann die Leute im Prinzip da wirklich händisch angeschrieben, ob die nicht Lust hatten, zu uns zu kommen.
Aha, ja. Verstanden. Und wie war dann der Wachstumspfad? Also 2001, klar, da hat es dann mal kurz geruckelt wahrscheinlich.
Ja, ja.
Und dann danach, wie ging es dann weiter mit der
IFRS? Ja, gut, jetzt klammern wir die Akademie aus. Also genau, ab 2001 ging es ein bisschen runter. 2002 kam dann der erste größere Auftrag für eine US GAAP Conversion. Das war damals Amane Garne aus Bönigheim bei Stuttgart. Auch nochmal herzlichen Dank im Nachhinein für den tollen Auftrag. Die wollten damals fusionieren mit einem US-Unternehmen und mussten auf US GAAP umstellen. Und das war dann wirklich die erste größere US GAAP Conversion, die wir jetzt außerhalb von neuen Marktunternehmen gemacht haben. War relativ anspruchsvoll, weil internationale Produktionsstätten.
Wie sind die auf euch gekommen?
Wir hatten als FAS neben den Schulungen, die wir über die Akademie für internationale Rechnungslegung angeboten hatten, einmal im Jahr FAS Finance Highlights gemacht. Das heißt, wir hatten in 5, 6 Großstädten kostenfrei eine Stunde IFRS-Updates gemacht, um die Leute da im Prinzip zu ködern, da eben hinzukommen und zu sagen, ja, ist ja super, kriege ich eine Stunde irgendwie IFRS-Updates. Dann war so ein bisschen FAS-Werbeblock und Essen und Getränke. Und die sind dann, haben sich, genau, das Mailing haben wir gemacht auf Basis von Adressdaten, die wir einfach hatten von Firmen. Und die hatten sich zu der Stuttgarter Veranstaltung damals angemeldet.
Mhm, verstanden. Und der Auftrag hat euch dann so Rückenwind gegeben, um dann durchzustarten?
Der hat uns dann Rückenwind gegeben, ja. Und dann kam, wie schon gesagt, eben 2005 immer näher. Dann müssten die börsennotierten Unternehmen umstellen. Dann kam ein weiteres Mandat, die Ideenkapital. Mensch, Sachen, was man sich merkt, ja. aus Düsseldorf war eine Tochtergesellschaft der Ergo-Versicherung, die in verschiedene Sachen investiert haben. Die haben damals auch auf IFRS umgestellt, war auch ein weiterer großer Auftrag. Und dann kamen sukzessive eben weitere Mandate dazu, weitere Mitarbeiter dazu und sind dann ganz ordentlich gewachsen. Und der nächste große Schritt War dann 2005, da hat uns Amadeus Fire angesprochen. Amadeus Fire ist ein börsennotiertes Zeitarbeitsunternehmen und zu Amadeus Fire gehört auch die Steuerfachschule Entris. Und die hatten sich gedacht, so als Ergänzung zu der Ausbildung von Buchhaltern und Steuerfachangestellten bei der Steuerfachschule, würde sich für die, ich sag mal, Studierten auch die Akademie eben anbieten mit IFRS und US GAAP Kursen. Kleine Anekdote am Rande, wo wir gestartet sind mit den Schulungen 2000, also vor 5 Jahren, hatten wir da schon mal Kontakt. Nämlich da war der Firmensitz ursprünglich noch in der Steuerberatungskanzlei meines Vaters. Und da kam dann nach unserem ersten Seminar-Mailing tatsächlich ein Fax von Amadeus Fire aus Frankfurt und haben damals schon gefragt, ob sie uns kaufen wollten. Da haben wir gesagt, ja, vielen Dank für das Interesse, aber wir sind jetzt gerade erst losgelaufen. Jetzt würden wir doch ein bisschen gerne unternehmerisch tätig werden. Und long story short, haben wir dann 2005 die Akademie verkauft an Amadeus Fire beziehungsweise die Steuerfachschule. War, glaube ich, kein schlechter Zeitpunkt, um einen Schulungsanbieter für IFRS zu verkaufen, wenn alle börsennotierten Unternehmen bis 2005 auf IFRS umstellen mussten. Also war vermutlich auch so ziemlich der Höhepunkt der Schulung. Die wollten damals auch die FRS mitkaufen, die Beratung. Haben wir denen dann abgesagt. Primär, weil wir einem Partner, der vor einem halben Jahr eingestiegen war, zugesagt hatten, dass wir die Firma nicht verkaufen. Das Tragische dabei ist, dass 3 Monate später der Partner dann gegangen ist und im Nachgang gesagt hat, vielleicht wäre es doch gut gewesen, das komplette Paket an Amadeus Fire zu verkaufen.
Wie hat es gemacht, theoretisch?
Ja, es war preislich attraktiv und perspektivisch für meine Wenigkeit auch nicht schlecht. Mhm. Man sollte sich an Zusagen halten. Und deswegen haben wir das nicht vertieft. Mhm. Ja. Das war 2005. Genau, mein Peter Leifried ist dann nach St. Gallen gegangen, hat eine Professur in St. Gallen übernommen vom Giorgio Bea. Für Rechnungswesen, relativ renommierter Lehrstuhl in St. Gallen, ist dann auch aus dem Vorstand von der FAS ausgeschieden. Ich bin dann Vorstand bei der FAS allein geblieben. Sind dann gut weitergewachsen, prosperiert. Private Equity Umfeld war gut. Bis dann 2007 respektive 2008 die Finanzkrise kam. Das war so das zweite unerfreuliche Ereignis, weil wir auch hier wieder eben mit Umsatzeinbrüchen kämpfen mussten, auch wieder Mitarbeiter entlassen mussten.
Wie viele Leute waren es zu dem Zeitpunkt?
Good question.
Ganz grob.
Ich schieße mal aus der Hüfte so um die 30.
30.
Ja. Und auch monatelang keine Auftragseingänge hatten, weil einfach komplettes Stillstand. Ja, also Mandant von uns ist damals die Edger Group, war das insolvent gegangen, weil die ihre Forderung gefactored haben und auf einmal die Factoring-Gesellschaft keine Forderung gegenüber BMW mehr angenommen hat, weil sie Angst hatten, dass BMW nicht mehr zahlen kann. Ja, also es war schon eine wilde Zeit. Mhm. Ich habe dann auch irgendwann mal gab es dann noch die Shutdowns bei den Banken, ja, wo man dann auch irgendwie die Sorge hatte, was passiert denn jetzt überhaupt so mit dem Geld, ja, können wir da überhaupt noch drauf zugreifen? Irgendwann meine Assistentin mal gesagt, jetzt ruf mal bei der Bank an, ja, und sag mal, dass ich vorbeikomme und ich hätte gern 3 Monatsgehälter in Cash, dass wenn die Bank eben die Türen zumacht, damit wir zumindest mal 3 Monate unseren Mitarbeitern das Geld eben zahlen konnten. Dann kam dann mein Assistent wieder ins Zimmer und sagte, die haben das Geld nicht. Ja, das war nicht förderlich für meinen Puls in dem Moment. Hintergrund war, das war eine kleinere Filiale, ja, also nicht die Hauptfiliale von der LBBW am Ende. Und die hatten einfach wirklich nicht so viel Cash, einfach im Tagesgeschäft vorrätig. Hat einen Termin ausgemacht bei der Hauptstelle, damit ich das Geld abholen kann. Dann bin ich dann hin am nächsten Tag, dann habe ich diese 3 Monatsgehälter in Cash geholt. Ist übrigens erstaunlich wenig, ja, wenn man mal so das sieht, war ja, so ein Stapel, also so überschaubar, hatte ich dann so in meiner Sakko-Innentasche und bin von der Hauptstelle der LBBW zu unserem Büro durch die Königstraße gelaufen. Man hat ja dann das Gefühl gehabt, man wird sofort überfallen, weil jeder weiß, dass man damit irgendwie 200.000-300.000 Euro in Cash gerade durch die Gegend läuft. Ist aber nichts passiert. die Lage hat sich dann Gott sei Dank auch so langsam wieder entschärft, kamen dann wieder erste Aufträge rein. Man musste aber auch mit den Tagessätzen runtergehen, haben das Geld dann irgendwann mal auch wieder bei der Bank eingezahlt. Ja, das war im Tresor, war es dann halt auch nicht so ganz gut vielleicht aufgehoben auf die Dauer. Was man immer so ein bisschen vergisst, und denkt so, ja, Finanzkrise 2007, 2008 und damit war es durch. Wir hatten in Europa ja noch den Spaß mit der Eurokrise und der Griechenlandrettung. Das heißt, bis wir wieder das Umsatzniveau 2008 erreicht hatten, war so 2011, 2012. Das hat schon eine Weile gedauert, bis sich wieder alles stabilisiert hat und dass er wieder in eingeschwungenen Zustand gekommen ist.
Wann hat der Verkauf dann stattgefunden?
Genau. Ja, irgendwann müsste doch jetzt mal das Verkauf da mehr. Also den ganzen Tag dafür Zeit, ja. Genau, der Verkauf an die WTS-Gruppe war am Ende der Käufer, erfolgte 2017. Mhm. Warum erfolgte der 2017 oder was war der Auslöser? Wir wurden von zwei Big Four angesprochen, ob wir nicht verkaufen wollten. Sind dann in strukturierten Verkaufsprozess gegangen mit M&A-Berater Clairfield damals. Vielen Dank Dirk Freiland an der Stelle für die Unterstützung, weil wir eben auch gelernt haben aus anderen M&A-Prozessen, dass es Sinn macht, einen Bieterprozess oder einen konkurrierenden Prozess eben aufzusetzen. Der gute Kaufmann holt ja drei Angebote ein. Genau, sind dann in diesen strukturierten Prozess gegangen. Am Ende ist dann die WTS als Käufer da hervorgegangen. Das war vom strategischen Match insbesondere gut, weil WTS war keine Audit, damit kein Interessenskonflikt, stark im Texas und ein bisschen was im Consulting. Und FAS war eben weder Audit noch Tax, aber auch stark im Consulting und so, das eigentlich ganz gut gematcht, dass die kombinierte WTS und FAS Consulting und Texas stark war und trotzdem keinen Interessenskonflikt hatte. Aufgrund der Tatsache, dass man keine Audit angeboten hat.
Und wie viele Leute waren es dann zu dem Zeitpunkt?
Um die 60.
Um die 60,
ja.
Ganz offene Frage, hättest du dich danach zur Ruhe setzen können?
Hast du ja nicht, wisst ihr ja, aber... Die Antwort ist ja immer, es kommt... Also, nee, die Antwort ist falsch. Also ich wollte jetzt sagen, es kommt drauf an, ja. Weil es natürlich immer eine Frage ist, wie hoch die Lebenshaltungskosten sind, ja. Und wer mich weiß, mag, weiß, dass ich Autos mag, die vielleicht ein bisschen schneller sind wie die anderen. Das heißt, es ist eine Frage der Lebenshaltungskosten. Ich habe deswegen so ein bisschen rumgestottert, weil ich 2017 mich deswegen auch nicht zur Ruhe setzen konnte, weil es ein 3-Jahres-Earnout gab. Das heißt, 3 Jahre durfte, / musste ich auf jeden Fall noch tätig sein, um die Voraussetzung für den Earnout eben zu schaffen.
Okay, das heißt, du hast bis 2020 dann quasi als Partner gearbeitet?
Gearbeitet, ja.
Ja, genau. Und dann gab es ja die nächste Firma, ne? Also wie ist
ja, das? Genau, also es 2020 war dann so eine Kombination aus Ende des Earnouts. Ja, das ist ja dann meistens auch irgendwo so das, wo man sagt, so macht es Sinn, dass wir da zukünftig noch zusammenarbeiten. Plus den Willen von WTS-Seite, dass man die FAS stärker auch markenmäßig integriert.
Ah, die war dann noch selbstständig zu dem Zeitpunkt.
Ja, die war, also legal ist noch immer selbstständig, mhm. Ja, aber hieß halt FAS. Inzwischen heißt es ja WTS Consulting. Mhm. Und es gab immer die strategische Diskussion, macht es Sinn, dass wir FAS als blaue Marke für Consulting weiterführen und WTS als rote Marke für Texas, oder wird die FAS umbenannt in WTS Consulting, in welcher Farbe auch immer, weil historisch ist ja WTS World Tax Services, ja, und FAS ist Financial Advisory Services, und da gab es unterschiedliche Ansichten dazu. Du kannst dir denken, welche Ansicht ich vertreten habe. Am Ende gab es da eben verschiedene Blicke auf die mögliche strategische Ausrichtung. Und ich bin dann im Frühsommer 2020 gegangen, habe dann ein Jahr lang mal so ein bisschen mich um den Garten gekümmert, ja, um unsere Tochter. War auch Corona-Zeit, muss man sagen, war es auch jetzt im Nachhinein gar nicht so schlimm, Ja, und habe dann auch ein bisschen meine Investmentaktivitäten hochgefahren. Meine Beteiligungsgesellschaft, die es im Prinzip schon seit über 10 Jahren gab, aber irgendwie keine Homepage hatte, keinen professionellen Auftritt hatte, dann ein bisschen professionalisiert, mich auch überlegt, wie ich so ein bisschen meine Vermögensanlage strukturieren will. Genau, das war so das Jahr 2021. Mhm. Und im Frühjahr 2022 haben mich dann so die ehemaligen FAS-Kollegen angesprochen, haben gesagt, ja, Ingo, willst du nicht mal wieder was Neues machen? Ja, das ist so, es war mit dir doch nicht ganz so schlimm. Ja. Und muss dann ganz ehrlich sagen, der Aufbau von einem Unternehmen, und du weißt, wie es ist, ja, ist relativ challenging, gar nicht vom zeitlichen her, aber bis man mal so die Strukturen und Prozesse hat und das Ganze eingespielt ist und man Mitarbeiter hat und sowas Ähnliches wie eine zweite Führungsebene und man vernünftig delegieren kann. Und ich meine, wenn du irgendwie 10 Mitarbeiter hast und 2 gehen, dann hast du gleich 20% Fluktuation. Ja, wenn irgendwie du 100 Mitarbeiter hast und da gehen 10 oder 20, dann merkst du, es ist gar nicht so stark, ja, wie wenn du halt eine relativ kleine Grundgesamtheit hast. Deswegen war da mein Excitement, eine neue Firma zu gründen, limitiert. Aber nachdem die Jungs waren es primär dann nicht locker gelassen haben, habe ich gesagt, okay, ich stelle euch ein rechtliches Vehikel zur Verfügung. Aber damals meine IW Consulting GmbH, die gab es irgendwie dafür, irgendwelche Aufsichtsrat und sonstigen Themen. Mhm. Und gebe euch eine Anschubfinanzierung, coach euch auch so ein bisschen durch, ja, wie ihr das Ganze macht. Aber die Operations, das macht bitte ihr. Mhm. Und dann sind da sukzessive eben der ein oder andere eben gewechselt zu der PAS Financial Advisory AG. Dann kamen von extern auch nochmal relativ viele Leute dazu, einfach weil da gab es eine neue Gesellschaft, ja, und Gründungsspirit, ja, und alle aus ihrem Netzwerk auch davon erzählt. Und waren dann nach 2 Jahren gut 120 Leute, also sind da relativ zügig gewachsen.
Okay. Wie kam das? War das die Anschubfinanzierung oder weil ihr dann so ein Netzwerk hattet und die Leute irgendwie zusammentrommeln konntet? Das ist ja schon ein wahnsinnig schnelles Wachstum. Also wir sind jetzt in 3,5 Jahren auf 25 Leute, was auch schon schnell ist, glaube ich. Ja. Aber in 2 Jahren auf 120 ist nochmal eine andere Nummer.
Ja, das war ganz gut, um das schwäbisch zu formulieren. die eine Hälfte kam eben von der FAS, ja, die einfach gewechselt sind, weil sie ja gesagt haben, sie wollen da in der neuen Firma eben tätig sein. Und die andere Hälfte kam irgendwie aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, weil sie da eben die Möglichkeit hatten, weil das war das alte FAS-Prinzip, quasi Financial Advisory-Leistung eben anzubieten, außerhalb von einer Big Four oder von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.
Mhm, verstanden. Und Auftragslage war wahrscheinlich auch kein Thema aufgrund des Netzwerks.
Die war gut, genau. Genau, da ist natürlich auch dann der ein oder andere Kunde mitgekommen. Und klar, hatte man dann ein entsprechendes Netzwerk. Da konnte ich natürlich auch teilweise unterstützen. Und die Kollegen sind ja auch schon dann teilweise 20, 25 Jahre eben dort in dem Bereich unterwegs gewesen.
Mhm. Und dann kam relativ zügig der nächste Exit.
Mhm. Ja, das war dann der Verkauf an CFGI. CFGI ist im Prinzip ein Big Four Challenger aus den USA, die alles machen, was die Big Four machen, nur keine Tax und keine Audit. Und gehört ein Drittel CVC, ein Drittel Carlyle, ein Drittel im Management. Mhm. Ganz clever aufgestellt eigentlich. Die machen im Prinzip das, was jetzt an Roll-Up-Cases so im Steuerberatungs- oder WP-Umfeld gerade in Deutschland oder Europa anläuft, haben die vor 2000 haben die auch angefangen, schon deutlich früher halt in USA. Und wir kannten CFGI schon aus der Historie, aus gemeinsamen Projekten, weil wir als FAS immer die Challenge hatten, wir hatten kein internationales Netzwerk, insbesondere keins in die USA rein. Und ich hatte damals bei der Gründung der PAS CFGI auch angeboten, direkt bei der Gründung einzusteigen. Das war denen zu heikel. Jetzt kennst du Amerikaner, ja, also rechtliche Risiken ist so das, was scheuen wie der berühmte Teufel das Weihwasser. Und das war ihnen zu risky, dass da Mitarbeiter übergegangen sind, dass da der ein oder andere Kunde mitgegangen ist. Deswegen wollten sie bei der Gründung nicht einsteigen. ihn war auch die geplante EBITDA-Margin im Businessplan zu niedrig. Ja. Mhm. Die haben sich das dann 2 Jahre angeschaut. Und nach 2 Jahren haben sie dann realisiert, dass die rechtlichen Risiken da überschaubar sind. Ist auch nichts passiert, war auch ein fairer Umgang, muss man im Nachgang sagen. Mhm. Und die EBITDA-Marge sich deutlich besser entwickelt hat. Also passiert auch ab und zu, das kommt so, wenn Wirtschaftsprüfer planen, ja, dann wird's besser als erwartet. Nicht immer, aber manchmal. Sind dann relativ schnell in den Verkaufsprozess gegangen. Jetzt könnte man sagen, wir haben dann Fehler gemacht, weil ich habe ja vorhin gesagt, warum gute Kaufmann holt mindestens 3 Angebote ein, warum seid ihr nicht einen strukturierten Prozess angegangen? Ohne da über Zahlen zu reden, aber das Angebot von CFGI war sehr fair. Also die Kollegen hatten sich intern einen Mindestpreis gesetzt und der gebotene Preis war also das Doppelte. Mhm. Ja. Das heißt, man hat auch wirklich, ich glaube, es wäre auch sinnlos gewesen, noch andere Angebote versuchen einzuholen. Sonst war ein sehr, sehr fairer Deal. Ist auch ein kompetitives Deal gewesen mit dem Earnout, muss man sagen. Am Ende war es ein fairer Deal. Und deswegen haben wir da keine weiteren Angebote eingeholt.
Mhm, verstanden. Ja. Und dann warst du dann raus oder
bist da war ich so richtig raus. Ja, diesmal, also es gibt tatsächlich einen Earnout, ohne da jetzt auch in die Details zu gehen, der auch für mich relevant ist, aber bei mir ist er nicht an die Anstellung gekoppelt. Und deswegen bin ich seit Juni letzten Jahres raus. Mhm. Um der Frage vorzubeugen, ich habe noch ein Wettbewerbsverbot bis 31.05. Nächsten Jahres. Und nein, ich habe es noch nicht vor, eine neue Gesellschaft zu gründen. Und ich habe mir auch noch nicht überlegt, mit welchem Buchstaben die anfängen. Okay. Also das F ist schon belegt und das P auch.
Okay, dann hast du mir die Folgefrage gerade geklaut. Das passt.
Ich bin, ich bin so der proaktive Typ.
Ja, eigentlich. und jetzt investierst du in KI-Startups im Finance-Bereich, kann man das so sagen? Also klassischer Venture Capital-Investor.
Ja. Also ich habe es gestern auf dem Vortrag sagen dürfen. Ich habe gesagt, nennen Sie mir eine Asset-Klasse und ich sage Ihnen, dass ich da investiert habe. Also es gibt, glaube ich, keine, wo ich nicht investiert habe. Auch ein bisschen irgendwie Real Estate, ein bisschen Private Equity, Aktien, Gold, Bitcoin, auch Prozessfinanzierungsthemen, also auch irgendwie komischen Sachen. Was so am visibelsten ist, auch auf LinkedIn, sind meine Aktivitäten als Startup-Investor, / Business Angel. Ich habe mit dem Business Angel Investition angefangen so 2006, 2007. Das war der erste, nach dem ersten Exit eben von der Akademie, habe ich da eben einen gewissen Teil des Geldes genommen. Kleine Anekdote am Rande, auch die FAS war finanziert von einem Business Angel. Mhm. In 2001 hat sich der CFO von einem ehemaligen Mandanten bei uns damals beteiligt. Weißt du es ja auch, Beratung ist ja tendenziell ein Geschäft, wo du kein Geld brauchst, wenn du es halbwegs clever anstellst, aber das Working Capital muss natürlich vorfinanziert werden und deswegen hat er uns da ein bisschen Geld gegeben. Und hab da 2007 angefangen mit meinen Angel Investments, mit zu viel Geld und zu wenig Erfahrung. Gab dann so das ein oder andere Startup und andere Menschen, die geholfen haben, dass sich das Verhältnis umgedreht hat. Ich hatte dann halt weniger Geld, dafür mehr Erfahrung. Das passiert so dem einen oder anderen, der da vielleicht durch einen Unternehmenskauf oder anderen Gründen eben zu Geld kommt. Und was ich dann aber richtig gemacht habe in der Retrospektive, viele Angel-Investoren hören dann auf und sagen, wie blöd, habt ihr jetzt irgendwie 50 oder 100.000 Euro versenkt und ist mit Startups alles blöd, ja. Und ich bin da Gott sei Dank halb dran geblieben und habe da mein Netzwerk eben weiter verstärkt. Und dann ist es so wie bei Immobilien auch, wenn man länger am Markt ist, bekommt man die vernünftigen Deals. Und so ist es bei Angel-Investoren halt auch oder bei Angel-Investments, dass wenn man länger am Markt ist und gut vernetzt ist, dass man natürlich dann die Intros zu den guten, in Anführungszeichen, Gründerteams bekommt.
Der Fokus sind aber Startups im KI-Umfeld, habe ich verstanden, und auch irgendwo mit einem Finance-Kontext. Also der, sagen wir, der Engel, den du dir aufgebaut hast über viele Jahre, die Erfahrung. Also schießt jetzt nicht auf alles, was irgendwie Startup ist, sondern hast schon einen bestimmten Fokus, so wie ich das verstanden habe, oder?
Ein eindeutiges Jein.
Okay.
Also das Ziel ist B2B SaaS Startups, inzwischen natürlich mit AI, weil ohne AI geht es nicht, wenn man ehrlich ist, entlang der CFO-Agenda. Okay. Ja, das heißt, ich habe ein relativ starkes Netzwerk im CFO-Bereich, und das Netzwerk kann ich natürlich dadurch dann hebeln, indem ich eben den Startups helfe, sich da entsprechend zu platzieren. Warum ein eindeutiges Jein? Weil ich manchmal auch Sachen mache, wo ich denke, wow, cooles Team, ja, oder cooles Produkt, wäre ich gern dabei. Also wo es mich leider in Anführungszeichen emotional catcht. Das sind dann auch die Investments, die überproportional häufig übrigens schief gehen. Ja. Aber jetzt muss man manchmal auch Sachen machen, solange das im überschaubaren finanziellen Rahmen ist, die in Anführungszeichen Spaß machen. Andere Leute fahren Autorennen. Mhm. Das ist auch ökonomisch nicht sinnvoll, aber macht halt Spaß.
Das kann ich aus eigener Erfahrung so sagen. Ja, das macht sehr viel Spaß. Das Konto ist es nicht so gut. Ja. Thema so, also entlang der CFO-Agenda, KI, was siehst du da so die nächsten Jahre kommen, gerade im Finance-Bereich? Ich meine, da tut sich ja gerade wahnsinnig viel. Data Analytics, was weiß ich, muss ich in 2 Jahren noch ein Reporting selber kommentieren? Ich denke, das ist klar, aber was sind so die Kernthemen, die du gerade wahrnimmst, so im Finance-Umfeld und KI?
Am Ende sind wir so ein bisschen jetzt, was 2024 war das Jahr der Chats, 2025 ist das Jahr der Bots, habe ich jetzt gelesen. Die Herausforderung aktuell ist, dass, wenn du ein Startup siehst, dass es viele so LLM-Wrapper sind, also quasi eine Lage auf die Large Language Models drauf und eigentlich gar keine proprietäre Technologie dahinter steht. Und du dann das Problem als Investor hast, in was investierst du denn? Ja, investierst du platt gesprochen bloß noch in eine Benutzeroberfläche? Ja, oder vielleicht noch irgendwie dadurch, dass das Team besonders fähig ist, in Kunden möglichst schnell zu akquirieren? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist so ein bisschen, wenn man so die Entwicklung anschaut, was die ChatGPTs dieser Welt können oder Perplexity etc. oder Gemini, da ändert sich ja quasi von Woche zu Woche, haben die neue Funktionen, und dann gibt's das Thema exponentielle Funktionen. Ja, es geht ja quasi, die Kurve geht ja so nach oben, was die Dinger können. Und dann ist die Herausforderung, wenn du heutzutage jetzt denkst, du hast ein Startup, das irgendwas gut kann, ja, dann kann es sein, dass irgendwie 2 Wochen später das ChatGPT genauso gut abgebildet hat und das Traurige oder was man mal Trauriges nennen, ist, dass die VCs genau dasselbe Thema in Grün haben. Die wissen nämlich genauso nicht, in was sollen sie denn gerade investieren, weil das Wachstum oder das Umfeld so dynamisch gerade ist, dass man eben nicht weiß, wie lange hält diese Technologie. Das zweite Problem, wenn ich gerade darüber spreche, ist aus meiner Sicht, dass viele, nennen wir es mal, ältere Softwareunternehmen, die VCs noch im Portfolio haben und ich wahrscheinlich auch, ja, die halt klassisch B2B SaaS sind, dass die schon längst links und rechts überholt werden durch irgendwelche AI-Startups, die das viel, viel besser können, ja, und die eigentlich ihr Geschäftsmodell komplett umstellen müssten, ja, um da überhaupt noch kompetitiv sein zu können gegenüber den KI-Startups.
Mhm. Und jetzt rein technologisch, ich meine, was weiß ich, gibt es in deiner oder aus deiner Sicht in 5 Jahren noch einen klassischen Buchhalter oder arbeitet der CFO noch irgendwie mit Excel-Tapeten oder passiert das dann alles im Hintergrund? Denkst du, wo es hingeht? Das sind wahnsinnig spannende Einblicke wahrscheinlich in die Technologien, die gerade.
Ja, ach mein, wenn man es wüsste. Irgendjemand hat mir mal erzählt, es ist wie beim wenn du Popcorn machst mit Freunden. Ja, also jetzt ist das Wochenende gerade vorbei, aber jetzt nehmen wir mal an, du hast Samstagabend, Filmabend Freunde eingeladen und dann sagt er jetzt, mach mal noch Popcorn, so wie sich das irgendwie gehört. Stellst einen Topf auf den Herd, tust Butter rein, ja, um Gottes Willen kein Öl, und dann tust Popcorn rein, oder nicht das Popcorn, da ist noch kein Popcorn, sondern Pluskorn, also Mais. Und dann fragst mal deine Freunde, wann poppt denn das erste Korn?
Ja.
Und dann gibt's halt welche, die sagen 30 Sekunden und man die 5 Minuten.
Ja.
Und dann so nach sind die 30 Sekunden rum, ja. Und der 30 Sekunden Mann oder Frau, der sagt, aber jetzt gleich und der 5 Minuten durch. Gehen wir nochmal ein Bier holen, ja, das ist das gute Andexer. Das dauert noch eine Weile, ja, und dann poppen die halt irgendwann mal. Und so ist es halt auch, wenn du die technologischen Entwicklungen anschaust. Also die werden, was heißt so schön, irgendwie kurzfristig überschätzt, langfristig unterschätzt. Mhm. Und so ist es im Finance-Bereich als auch in anderen Bereichen auch. Ich glaube, kurzfristig wird sich das gar nicht so schnell entwickeln, wie viele denken. Das siehst du beispielsweise von, hey, es gibt's immer so ein Gehaltsmonitor oder so ähnlich nennt sich das Ding für die verschiedenen Finance-Jobs. Und beim Buchhalter ist die Karriereperspektive ein Pfeil nach unten, weil einfach in 10 Jahren halt wirklich keine Buchhalter mehr geben wird. Das glaube ich auch. Ja. Mhm. Kurzfristig aber die Gehaltsentwicklung nach oben, weil es quasi die Buchhalter nicht schnell genug durch Digitalisierung oder KI, ist egal, ersetzt werden können, wie sie quasi demografisch eben aus dem Berufsleben ausscheiden oder irgendwie einen anderen Job annehmen. Ja, und das wird so ein bisschen die Challenge werden in dieser Übergangsphase. Ja, hast du noch genügend menschliche Kapazitäten, das klingt jetzt so technokratisch, ja, bevor du die quasi über die Technologie substituieren kannst. Ja, und jetzt haben wir ja offensichtlich in Deutschland auch ein demografisches Thema, dass eben die Menschen auch aus dem Berufsleben ausscheiden, gerade in Buchhaltungsabteilung oder Finanzabteilung, wenn du da reinschaust, ist, glaube ich, der Altersdurchschnitt auch relativ hoch. Ja. Und dann wird es eher die Challenge werden, bekomme ich das relativ schnell genug digitalisiert oder über KI abgefedert, bevor mir die Menschen eben ausscheiden. Ja. Und dann kriege ich so einmal im Monat irgendwie ein Deck von irgendwie die voll automatisierte KI-gestützte Lohnabrechnung. Dann sage ich, das ist alles schön und gut, ja. Und bringe dann ein Beispiel. Ich habe dann zwischendurch nochmal so eine Beteiligung der PRS Business Solutions, Business Services in Leipzig. Die haben so Lohnabrechnung gemacht und Buchhaltungsservices, also so das ist Outsourcing-Geschäft. Und dann bringe ich immer das Beispiel, die hatten einen Kunden. Und die Mitarbeiter von dem Kunden wollten eben ihre Lohnabrechnung als Ausdruck haben. Ja, kann ich auch nachvollziehen. Da so kann man abheften, ja, und dann hat er seinen Lohnabrechnungsordner, ja. Und dann ging denen aus welchen Gründen auch immer für diese 1000 Lohnabrechnungen irgendwann mal der Kleber zur Neige. Ja, dann haben wir gedacht, jetzt sind sie besonders schlau und strecken den Kleber mit ein bisschen mit Wasser, damit der länger hält. Ja, long story short, diese 1000 Lohnabrechnungen gingen halt teilweise auf, also bei den Kunden respektive Mitarbeitern kamen und sagten, jetzt hast du das Thema, du hast das ein AI, super AI-driven Digital Process, ja, wo alles super läuft, ja. Und dann hast du jemanden, der leider die Umschläge nicht gescheit zugibt, da kannst du noch so viele AI einsetzen, das kriegst du nicht hin. Mhm. Und das Problem ist, nicht die Lohnabrechnung oder die Verarbeitung der Stammdaten, das ist alles easy, ja, geht auch schon irgendwie seit 5 Jahren, genau die etablierten Tools. Das Problem sitzt an den beiden Empfängerenden, ja, oder primär an dem Ende, wo eben die Daten reinkommen. Mhm. Ja, das sind nicht unvollständig oder der Klassiker ist so, ups, wir haben nochmal für 2 Mitarbeiter irgendwas vergessen, dann muss man die Lohnabrechnung nochmal aufmachen, dann muss man das nochmal neu laufen lassen, ja. Das kriegt man auch, also klar kann man da eine Checkliste machen und die ist auch digitalisiert irgendwie abticken lassen, aber wenn es dann abgetickt wird und trotzdem noch was kommt, ja, kann man da halt nichts ändern, ja. Und das ist, glaube ich, so die Challenge, die diese ganzen vollautomatisierten Buchhaltungs- und Lohnabrechnungstools haben.
Das ist eigentlich alle Eventualitäten abbilden, theoretisch, ne, im Prozess, aber das ist halt.
Genau, du hast so ein klassisches 80-20 oder 90-10 Problem. 80% oder 90% von allen Buchungsvorfällen oder von allen Lohnabrechnungen gehen total smooth durch, ja. Mhm. Plus die 10, ja, die eben den manuellen Eingriff erfordern, ja. Das sind halt diejenigen, die den Aufwand verursachen. Und dann kippen halt auch diese ganzen Abrechnungssysteme, die dann auf deutlich niedrigeren Setzleben beruhen, wenn die KI basiert erfolgen.
Ja, das ist spannend. Ich meine, wir hören das auch oft, dass Mandanten halt dauernd über KI, aber teilweise ist halt ganz einfach die Datengrundlage gar nicht da, um jetzt irgendwie Analysen zu fahren, oder du hast gar kein Data Warehouse, willst aber irgendwas mit KI machen. Ja. Also die Grundlagenarbeit fehlt meines Erachtens einfach oft noch.
Ja, das ist so, ja. Also ich glaube, da gibt's inzwischen echt gute Sachen, auch Perplexity, was die an Financial Models inzwischen erstellen kann. Ich glaube, Human in the Loop, der berühmte, ja, der ist noch immer wichtig, ja, und der Review von solchem Output, der ist umso wichtiger, ja, war jetzt heute im Finance-Magazin, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, ist, die Leute muss jetzt einen Schadensersatz zahlen, ne? Ja, in Australien, weil sie leider irgendwie einen Report mit irgendwelchen Halluzinationen von ChatGPT erstellt haben und die Quellen gab es halt gar nicht. Das ist wahrscheinlich der erste Case, den man jetzt liest. Da gibt's wahrscheinlich ganz, ganz viele, wo sich ein Praktikant oder ein Analyst eben hinsetzt und sagt, ich gebe das mal lieber in ChatGPT ein, bevor ich da ewig lang irgendwie researchen muss. Und die Cases werden sich häufen. Und deswegen wird die Kontrolle wahrscheinlich wesentlich aufwendiger werden. Oder so als Unternehmer denkt man ja dann sofort an Geschäftsmodellen. Ja, also eigentlich braucht man eine Software, die gibt's wahrscheinlich auch schon, die überprüft, ja, ist das überhaupt alles echt? Ja, was da in dem Report steht, das wird dann die nächste Challenge werden.
Ja, das ist halt spannend, weil man hört ja auch gerade im Rechtsanwältebereich, dass sich die Führungsspannen schon dass die Führungsspannen enger werden, weil nicht mehr so viele Analysten oder Researcher benötigt werden. Aber andererseits denke ich mir halt auch, du musst ja die Erfahrung irgendwie aufbauen, um später im Zweifel den Quality-Check irgendwie machen zu können. Also da habe ich manchmal auch nur so einen Knoten im Kopf, die man quasi dann in so Berufen die Basics erstmal beherrscht, dass man überhaupt die Erfahrung hat, um dann auch eine KI irgendwann challengen zu können.
Das wird eine ganz große Herausforderung werden. Es gibt es wäre Harvard oder eine US Business School, die haben analysiert, wie sich die Einstellung bei den Professional Services Firmen die letzten Jahre verändert haben. Und tendenziell gehen die Gesamteinstellungen runter, sogar so ein Ticken, ja, wo man eigentlich denkt, die müssten wachsen. Die von den Seniors bleiben oder steigen sogar, die von den Juniors gehen so runter. Ja, und dann läufst du genau in das Problem rein, was du richtigerweise ansprichst. Wenn du weniger Juniors einstellst, wo kommen denn da die Seniors in 5 Jahren her? Aber es ist natürlich so, ich habe vorhin auch mit jemand besprochen, das ist so, wenn wir vor 30 Jahren, 20 Jahren, lässt mich besser fühlen, vor 20 Jahren eine Due Diligence gemacht haben, aber es ist vor 30 Jahren gewesen, eine Due Diligence gemacht haben, dann saßen wir da irgendwie zu 10 in so einem komischen Datenraum, ja, mit schlechter Beleuchtung, ja, und irgendwie im Kopierer.
Ja, damals war ja Datenraum noch tatsächlich ein physischer Raum.
Genau, für die Jüngeren unter uns, wir reden über einen Datenraum. Tatsächlich ein Raum. Das heißt, da standen dann irgendwie auf der Fensterbank irgendwie gefühlt 200 Ordner und dann ist man diese 200 Ordner da durchgeflöht und hat die Seiten kopiert oder irgendwelche Jahresabschlüsse in Excel getippt, weil es gab die Daten ja nicht digital. Und dann gab es quasi 10 Jahre später, dann sind wir vor 20 Jahren, gab es dann so langsam virtuelle Datenräume oder die Jahresabschlüsse eben auf Excel. Ja, das heißt, man hat das Ganze quasi nicht mehr physisch, braucht eben keinen Juniors mehr zum Kopieren, ja, oder zum Abtippen. Da ist schon mal ein Teil irgendwie dieser manuellen Arbeit weggefallen. Ja, und dann hast du den nächsten Stage, lassen wir mal vor 5 Jahren, vielleicht sogar 10 Jahren, wo du quasi auch in Excel die Daten halt eingespielt hattest und dann automatisch aber schon Abweichungsanalysen generiert wurden oder die Daten automatisiert eben in PowerPoint oder den Report gezogen wurden. Ja, und du brauchst schon wieder weniger Juniors, die im Prinzip diese Daten da eben gesagt haben, wo sie in Abweichungsfragen runtergeschrieben haben oder das irgendwie in PowerPoint eben reingemalt haben. Ja, und das wird natürlich die Challenge werden, dass einerseits, welche Tätigkeiten lernen denn die jüngeren Mitarbeiter zukünftig, also im Rahmen ihrer Ausbildung, ja. Und das Zweite, das trifft dann dich oder die Partner bei den Kanzleien, ist, wie verdient man denn zukünftig seine relativ hohen Stundensätze als Partner, ja, oder Stundensätze nicht, sondern die Vergütung als Partner, ja, weil bisher verdient man das ja über den Leverage, das quasi jüngere Mitarbeiter eben für einen arbeiten, ja, und die eben nicht 1:1 das bekommen, was an Mandanten weiterberechnet wird, sondern nur geringfügig weniger. Und wenn das zukünftig aber wegfällt, ja, muss man ja als Partner entweder seinen Stundensatz erhöhen, ja, dann hast du aber irgendwann mal so ein psychologisches Problem mit dem Mandanten, ja, wenn der sagt, 500-600 €, ja, das sind ja quasi schon US-Sätze, ja, da sind wir noch weit davon entfernt. Mhm. Oder die Partner müssen halt mit ihren Gehältern runtergehen. Ja. Und das wird so ein bisschen die Challenge werden, dass quasi da, gab ja mal den Spruch der Software Eating the World, ja, dass das tatsächlich so ist, ja, und jetzt da quasi bestimmte Berufe eben da aufgefressen wurden durch die Software und jetzt potenziert es halt das KI-Thema. Mhm.
Ja, bleib mal gespannt. Du hattest vorhin noch den demografischen Wandel in Deutschland ganz angesprochen. Wie schaust du generell auf Deutschland?
Ah, wie schaue ich auf Deutschland? Willst du eine positive Nachricht oder willst du ein ehrliches Statement?
Also so deutsches Jammern haben wir, glaube ich, genug. Wie schaust du generell drauf? Ich meine, du bist Multiunternehmer, du bist Investor. Was treibt dich da gerade um?
Also jetzt denke ich vielleicht insofern ein bisschen abweichend aufgrund von meinem Vermögen, meinem überschaubaren Vermögen, wie vielleicht andere Menschen. Man sieht es an den Auswandererzahlen, die nehmen halt zu. Ja. Ich kann es grundsätzlich jemandem empfehlen, der mehr wie 2 Euro hat, sich zu überlegen, ob ein Teil des Geldes vielleicht außerhalb außerhalb Deutschlands legal transferiert. Ich glaube, das ist generell mal sinnvoll im Rahmen von der Diversifikation vom Vermögen, im Sinne auch von der Asset Protection. Wir haben in Deutschland eine riesen Latte an Herausforderungen. Das ist das Thema Demografie. Das ist das Thema Energiekosten. Das ist das Thema Lohnkosten, das ist das Thema Sozialversicherungssystem, also Renten, Krankenversicherung, Pflege. Wir haben das Thema Bürokratie und wir sind in einer Welt, die sich seit 10 bis 20 Jahren im Wandel befindet, technologisch dramatisch, aber auch was die aufstrebende Region in Asien angeht. Und jemand hat mal im Interview gesagt, also die USA haben eine Strategie und China oder Asien hat eine Strategie, Deutschland und Europa hat gefühlt keine Strategie. Und das ist so ein bisschen das, was mich auch als Unternehmer wahnsinnig macht, dass ich sage, wir sind so in einer dynamischen Zeit, die neben den ganzen Risiken natürlich auch Chancen bietet. Aber wir brauchen dafür eine Strategie, wie wir damit umgehen wollen. Und wir müssen es vor allen Dingen umsetzen. Ja. Und die Strategie, die einzige, die erkennbar war, ist im Prinzip, dass wir auf die erneuerbaren Energien setzen und dafür unsere Kernkraftwerke absetzen. Ob das eine gute Strategie war, weiß ich nicht. Ja. Hab da meine Meinung dazu, ja, und viele andere auch. Ja. Und die Herausforderung wird jetzt eben werden, ja, so kriegen wir die Kurve in Deutschland nochmal, ja, und wir werden es halt nicht kriegen über die Energiekosten. Ja, da sind halt einfach andere Länder besser aufgestellt. Da können wir noch so viele Solarpanels irgendwo hinbauen, Windkraftanlagen. Das funktioniert zu bestimmten Wetterbedingungen eben nicht. Das Thema Kernfusion werden wir nicht rechtzeitig schaffen. Ja, das dauert halt einfach noch 10 bis 20 Jahre. Bis das sinnvoll funktioniert. Und dann ist die Frage, ob wir da auf einmal so ein Kernfusionsanlage irgendwo bauen. Ja, oder ich sehe dann schon wieder die Demonstrationen, die dann Angst haben, es könnte ja auch da quasi diese kleine Sonne explodieren. Ja. Da habe ich so meine Zweifel. Also, aber das Energiethema werden wir nicht hinkriegen. Und die einzige Chance, die wir, glaube ich, nutzen, und da bin ich jetzt irgendwie Unternehmer und disruptiv unterwegs, aber wir müssten quasi so eine, auf Deutsch formuliert, eine fully fledged AI Nation werden, ja, und in die KI Anwendung eben massiv reingehen. Also sowohl von Staatsseite als auch von Unternehmensseite, und das Potenzial, das es da gibt, auch gerade was industrielle Anwendungen geht, eben voll nutzen. Und wenn wir ehrlich sind, auch durch die Laser von Trumpf, ja, und die Produkte von Zeiss für die Chipfertigung, sind wir da eigentlich auch in dem Prozess eben auch sehr relevant, ja. Aber wir müssen halt unsere Chancen nutzen und uns da bewegen. Und dieses Bewegen sehe ich weder auf Seiten der Politik, ehrlich gesagt, noch auf Seiten der Bevölkerung, dass es da irgendwie so einen Willen gibt, voranzugehen. Könnte man sagen, man braucht so eine Ruckrede, aber die Ruckrede hilft halt auch nichts, wenn einer vorne steht und sagt, jetzt müssen wir schneller laufen, aber selber nicht voll, genau, mach doch du mal, ja. Deswegen bin ich da nur so halb optimistisch, was die Zukunft von Deutschland angeht. Ich finde es schade, weil ich mag unser Land. Ich finde es ein ganz tolles Land mit einer tollen Historie, tollen Menschen. Aber wir müssen halt jetzt einfach da mal in die Umsetzung kommen. Und das Interessante ist ja immer, dass auch auf LinkedIn oder wo auch immer viele Unternehmer und andere die Probleme posten, ja, oder auch die Lösung teilweise posten, ja, wo ich denke, ich kann es auch inzwischen nicht mehr lesen, ja. Also die Probleme, wer die noch nicht verstanden hat, der hat ein grundsätzliches Problem. Auch die Lösungen sind teilweise relativ offensichtlich, aber es mangelt halt einfach an der Umsetzung respektive dem am Ende politischen Umsetzungswillen. Mhm. Und das ist natürlich schon tragisch. Mhm.
Ja, ja. Okay, sehr schön. Oder nicht so schön.
Ja, je nachdem, wie was. Ja, genau. Ich wollte jetzt keine in Depressionen stürzen.
Ja, aber ich meine, der Punkt war ja schon valide, dass du sagst, man kann wahrscheinlich mit KI, ich meine, wir haben ja viel Industrie, die im Zweifel noch nicht richtig digitalisiert ist.
Ja.
Und vielleicht ist ja KI wie so ein Turbo, der immer drüber stülpt, um die Unternehmen wieder so effizient zu machen, dass sie mit den wachsenden Kosten halt irgendwie standhalten können. Das ist ja schon ein valider Punkt, zumindest wenn ich ihn richtig verstanden habe. Ja.
Genau,
ich
meine, der ultimative Hebel ist natürlich der Staat. Ja. Wir als Deutschen glauben ja immer, dass der Staat hilft uns da bei allem, ja, und unterstützt uns. Aber ich sage immer, wir müssen uns da mal klar werden, der Staat ist nicht unser Freund. Mhm. Ja. Ich hatte, ohne da in die Tiefe zu gehen, letztens einen Berührungspunkt mit der Stadt Stuttgart. Wo ich Formulare brauchte, ja. Und dann habe ich gesagt, also wollen Sie mir das Formular zuschicken? Ja, dann habe ich gesagt, wie viele kriege ich denn? Sag ich, wie viele brauchen Sie denn? Ja, und sagt, ja, weiß ich nicht, so 200. Und sagt, ja, das schicken wir Ihnen. Das, und sag ich, wie machen wir das mit den Kosten? Ja, und sagt, nee, das übernehmen wir für Sie. Dann habe ich mir, ja, aber genau, habe ich mir natürlich dann verkniffen, wo ich gedacht habe, ihr übernehmt mal gar nichts. Ja, das sind natürlich meine Steuergelder. Ja, aber die so großzügig sagen, das übernehmen wir für sie. Und das vergisst man natürlich bei allen Subventionen, ja, oder bei allem, was der Staat uns Gutes tut. Ja, mhm. Das ist ja, ich weiß gar nicht, von wem das Zitat ist, ja, aber das der Staat nimmt uns ja das Geld weg, ja, mhm. Und zieht dann seine Verwaltungskosten ab und gibt uns dann einen Teil da wieder zurück und wir freuen uns dann noch drüber. Das ist natürlich ziemlich blöd, ja. Mhm. Und eigentlich müssten wir an das Thema Staat ran. Ja, das ist ja auch, wenn man so die Entwicklung der Arbeitsplätze in Deutschland anschaut, dann haben die letzten Jahre die Industriearbeitsplätze einfach signifikant abgenommen, ja, und die Arbeitsplätze beim Staat oder staatsnahen Bereichen eben zugenommen. Ja, das ist der einzige Grund, warum die Arbeitslosenquote nicht noch höher ist. Und wir krapseln ja schon bei den 3 Millionen Arbeitslosen plus nochmal ein paar Millionen verdeckte Arbeitslose. Und an das Thema müssten wir eigentlich ran. Mhm. Ja, ist aber illusorisch.
Ja, so ein Tanker bewegt sich nicht so schnell.
Ja, das ist so. Das ist
schwierig. Schauen wir nach vorne.
Ja. Ja,
jetzt hast du 2 Unternehmen verkauft, bist Investor. Was sind so die Projekte, die dir jetzt noch vorschweben in den nächsten Jahren?
Die mir vorschweben, ja, in den nächsten Jahren? Also ich
unterstelle jetzt nochmal, du könntest dich wahrscheinlich zur Ruhe setzen. Wenn du wolltest, was öffnen sich da für also ich Träume, Wünsche, die man hat, außer schnelle Autos, die
ja, das legt sich inzwischen, man wird ja älter und ruhiger, ja. Das ist das Schöne, ja. Und ich hatte vorhin einen Vortrag von einem der Mitgründer von Jobrad gehört, und der hat gesagt, er ist nie in dieses Rennen eingestiegen. Meine Yacht ist länger als deine Yacht. Ja. Mhm. Und mit der Begründung hat er gesagt, das ist ein Rennen, das man nie gewinnen wird. Ja. Es gibt immer noch einen, der hat noch eine größere Yacht. Ja. Und deswegen wird man da immer unzufrieden sein, weil man immer quasi die kürzere Yacht hat. Ja. Und das ist, glaube ich, generell wichtig im Leben, dass man, glaube ich, sich überlegt, so wo holt man sich seine Zufriedenheit her? Mhm. Ja. Und vielleicht ist es in jüngeren Jahren eher ein bisschen materieller getrieben und ein bisschen mit Vierrädern getrieben. im Alter dann mit 2 Jahren heißt Harley Davidson, das ist dann die Midlife Crisis. Aber Spaß beiseite. Ich glaube, im Alter denkt man so ein bisschen anders drüber und überlegt sich, was ist so wichtig im Leben. Ja, und da setze ich für mich inzwischen ein bisschen andere Prioritäten, muss ich sagen. Ich genieße es total, dass ich die Möglichkeit habe, auch mich mal irgendwie 2 Stunden hinzusetzen und irgendwas zu lesen oder was irgendwie zu schreiben. Ja, inzwischen einen kleinen Hund, ja, der irgendwie auch eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt. Aber der Punkt ist natürlich, man kriegt aus dem Unternehmer niemals den Unternehmer raus. Ja, ich muss eben irgendwas unternehmen. Das führt auch nicht zwingend zu Begeisterung manchmal zu Hause, wenn man da so ein bisschen die Hummeln im Popo hat und der wieder irgendwas machen will, ja, und man denkt, kann man doch einfach mal irgendwie 2 Stunden nichts machen. Also ich brauche das auch für die Stimulanz meiner Gehirnlappen. Mhm. Und ich habe aktuell wirklich keine konkreten Überlegungen, was ich machen möchte. Ich freue mich auf Vorschläge von wem auch immer, ja, was man da machen könnte. Ich schaue mir natürlich die ganzen Roll-Up-Themen da an im Steuerbereich, ob man da irgendwie sich verwirklichen kann oder nicht. Ich persönlich würde es anders angehen, wie es gerade angegangen wird. Ich würde es eher in Greenfield machen und das 100% tech-enabled machen und nicht so einen Brownfield-Ansatz fahren. Aber wie schon gesagt, das schaue ich mir an. Genau, aktuell nichts Konkretes, aber der Unternehmer in mir wird da bestimmt irgendwelche Sachen finden, wo er sich engagieren wird. Will auch nicht ausschließen, dass es vielleicht sogar ein ehrenamtliches Thema ist.
Mhm. Okay, spannend. Letzte Frage, was rätst du jungen Gründern wie Wolf und mir beispielsweise, die jetzt was Ähnliches aufbauen, wie du es schon 2-mal gemacht hast?
Ja, was rate ich euch? Schaut, dass ihr, also, dass es neben dem Unternehmen auch was anderes gibt. Ich glaube, den Fehler habe ich gemacht, die ersten 20 Jahre, wenn man ehrlich ist. Da war es irgendwie Montag bis Freitag irgendwie Mandatsarbeit und Samstag Büroarbeit. Da blieb relativ wenig Zeit fürs Privatleben oder auch, sag mal, für die außerberufliche persönliche Entwicklung. Ich glaube, das ist nicht ganz unwesentlich. Denkt dran, aber das es liegt auch daran, dass wir durch diese Krisen gegangen sind, dass es nicht immer aufwärts geht, ja, sondern dass es auch mal abwärts gehen kann. Schaut, dass ihr, sag mal, groß gesprochen, euer Portfolio insofern ein bisschen diversifiziert, weil ich sage immer, der Unternehmer schaut vielleicht so ein bisschen auf sein Aktiendepot, ja, und dann geht es so hoch oder manchmal runter, ja, je nachdem, wie sich die Börse eben entwickelt. Aber das größte Asset sieht man ja gar nicht im Aktiendepot. Das ist die eigene Firma. Da muss man immer so ein bisschen Bewusstsein haben und schaut, dass er auch ein, ich sag mal, ein Netzwerk habt von Menschen, mit denen ihr euch austauschen könnt. Mhm. Das ist an der Spitze vom Unternehmen ist man immer relativ einsam. Ja, da hat man einfach Themen, die interessieren die Mitarbeiter nicht. Ja, das muss man halt einfach so sagen. Ist wahrscheinlich umgekehrt, gibt es genauso Themen, die den Chef nicht interessieren, dafür die Mitarbeiter beschäftigen. Aber dass man da ein Netzwerk hat von Menschen, auch vertrauensvollen Menschen, mit denen man sich austauschen kann, gibt ja gute Organisationen. Entrepreneurs Organization ist sicherlich super. Gerade was junge Gründer angeht, um da eben auch so ein bisschen für seine geistige Gesundheit zu sorgen und genau, last but not least, die körperliche Gesundheit kann ich auch empfehlen, nicht zu vernachlässigen. Ich weiß, dass ich während meiner beruflichen Tätigkeit hatte ich auf mehrere Anzuggrößen im Schrank, ja, weil es da gewisse Schwankungsbreiten im wahrsten Sinne des Wortes gab. Auch das sollte man nicht vernachlässigen.
Okay. Ingo, vielen lieben Dank, dass du da warst.
Ganz, ganz herzlichen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Danke. Ja, das war jetzt mal ein ganz spannender Einblick ins Multiunternehmertum in der Branche, die uns hier natürlich auch sehr vertraut ist. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ja, wenn es weitere Folgen in der Richtung geben soll, dann schaltet auch unbedingt das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Finance Data People. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen.